Ich empfand die letzte Woche als eine wirklich barmherzige Woche für uns als Gemeinde, für mich persönlich. Und zwar deshalb barmherzig, weil wir auch in dieses Jahr mit Gebet gestartet sind. Und das ist etwas, was etwas Großartiges ist, etwas, was einem persönlich gut tut, wenn man allein und auch natürlich mit Geschwistern zusammen als Gemeinde vor Gottes Thron kommen kann, wenn man ihm die Anliegen einfach nennen darf, all das, was so wichtig ist. Und wie ihr auch sehen könnt, das Thema der Gebetswoche war die Bibel, das Wort Gottes. Es ging darum, dass Gott redet, dass er das auch heute tut und was das dann mit uns macht. So. Als wir Schusters vor 3 Jahren auf unseren Terrassenplatten Vogelkot entdeckten und nach oben guckten, da bemerkten wir ganz oben auf dem Firstbalken ein Nest. Da hatte doch tatsächlich ein Rotschwänzchen sein Nest hingebaut, fleißig gewerkelt und im Schutz des Daches eine Heimat, eine Bleibe, eine Wohnung gebaut. Nun, Dreck und Lärm, das wollten wir nicht haben. Also habe ich die lange Ausziehleiter geholt, habe sogar noch ein bisschen was dran gebastelt, damit ich auch da hochkomme. Und dann bin ich da hochgestiegen und habe das Nest runtergeworfen von diesem Firstbalken, damit das endlich da aufhört da oben und damit es da nicht weiter zu Nestern kommt und noch mehr Vögel irgendwie ihr Unwesen treiben, habe ich da auch so Bretter hingebaut, damit es da dicht ist und zu ist und damit wir da endlich mal Ruhe haben und auf unserer Terrasse in Ruhe und Frieden sitzen können und genießen können. Was ich aber nicht wusste, in diesem Nest von diesem Rotschwänzchen, da waren 4 kleine Küken drin. Und die sind da auch runtergepurzelt, aus ungefähr 5 Meter Höhe. Und in der Annahme, dass diese kleinen Dinger das nicht wirklich überlebt haben, habe ich natürlich das Nest mitsamt den Babyrotschwänzchen einfach in die Tonne gepackt. Stillschweigend. Ich habe keinem was davon gesagt, erstmal. Am nächsten Tag wundert sich meine Frau, warum denn die Rotschwänzchen-Eltern so wirr um die Tonne flattern und so ein Gezeter machen und so einen Aufstand und immer wieder. Und bei genauerem Hinsehen und Hinhören merkt sie, dass es aus der Tonne antwortet. Und dass da aus der Tonne gepiept wird und geziebt wird. Und beim Reingucken, ja, da könnt ihr euch ja denken, was da war. Die Dinger sind echt zäher, als man denkt. Und die haben das Ganze überlebt und die wollten natürlich in die Freiheit. Guter Rat war teuer. Was soll ich tun? Klar, ich habe die Piepmätze aus der Tonne befreit. Das habe ich getan. Man muss doch diesem armen Federvieh doch irgendwie helfen. Die sehen ja nicht schön aus, die Viecher. Sehen ja irgendwie ein bisschen eklig aus, vor allem wenn sie noch so nackig sind und so. Und Lärm machen die auch. Also furchtbar. Das ist penetrant, das ist einfach nur schlimm. Also Und trotzdem, man kann sie doch nicht einfach herzlos verkommen lassen. Das macht man nicht, das geht doch so nicht. Die Bibel hat dafür ein Wort, nämlich Barmherzigkeit. Hilfe für Notleidende, die sich selber nicht helfen können. Hilfe für Notleidende, die sich selber nicht helfen können. In der Jahreslosung, die Eileen wunderbar designt hat hier, lesen wir das ja, und das habt ihr auch schon in der Predigt vom Andi gehört, aus Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater, und gemeint ist natürlich der Vater im Himmel, barmherzig ist. Dieser Vers, er steht genau in der Mitte der Bergpredigt, dieser so berühmten und bekannten Rede, die Jesus gehalten hat, und so ähnlich, wie es hier im Lukas-Evangelium steht, in der Mitte der Bergpredigt, die Jahreslosung, so finden wir auch in der Mitte der Bergpredigt bei Matthäus einen ähnlichen Satz, aber er ist nur ähnlich. Und da heißt es nämlich, und Matthäus schreibt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also wir haben einmal die Bergpredigt bei Lukas und da steht die Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Matthäus schreibt in der Mitte der Bergpredigt, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wenn man diese beiden Aussagen zusammenfasst und ich glaube, das darf man und kann man, dann kommt man zu einer wunderbaren Aussage, nämlich Barmherzigkeit ist der vollkommenste Ausdruck unseres Lebens als Christen. Ich wiederhole nochmal, Barmherzigkeit ist der vollkommenste Ausdruck unseres Lebens als Christen. Also wenn du vollkommen sein möchtest, dann solltest du barmherzig sein. Wie komme ich darauf? Und das werdet ihr in den nächsten Punkten merken. Da geht es nämlich um diese Barmherzigkeit. Es geht um dieses Wort, das hier in der Mitte steht. Und da gibt es Begriffe außenrum, die dieses Wort erklären, die wir auch in der Bibel finden, wo wir merken, das hat alles mit Barmherzigkeit zu tun. Das sind Worte wie vergeben, trösten, Umkehr, Schuld, Gnade, unverdient, heilen. Das hat alles mit Barmherzigkeit zu tun. Barmherzigkeit ist ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff und viele Dinge passen hier drunter. Nun, im griechischen Urtext, im Neuen Testament, da gibt es verschiedene Wörter, die im Deutschen alle mit Barmherzigkeit übersetzt werden. Also wir Deutschen sind ein bisschen wortkarg, könnte man fast sagen. Wir haben nicht viele Begriffe. Wir müssen das dann umschreiben mit anderen Begriffen. Und das will ich heute Morgen gerne versuchen. Zum ersten Mal steht natürlich hier im Lukas-Evangelium dieses Wort barmherzig in der Jahreslosung hier, seid barmherzig. Und dieses Wort hier bei Lukas, das ist der Begriff, und das habt ihr auch von Andi anscheinend schon gehört, er hat es mir heute Morgen nochmal frisch erklärt, dass dieses Wort retten bedeutet. Hier bei Lukas bedeutet barmherzig retten. Also seid Retter, wie auch Gott ein Retter ist. Denn Gott hat sich über uns erbarmt, um uns zu retten. Er ist unser Lebensretter, der uns vom Tod herausgerissen hat. Es ist hier bei Lukas genau das gleiche Wort, wie wir es auch beim Apostel Paulus im Römerbrief finden. Und zwar, nachdem er 11 lange Kapitel einfach das Heilshandeln Gottes, das Rettungshandeln Gottes beschreibt, kommt er im Kapitel 12 gleich im ersten Satz zu einer Feststellung. Und da sagt er, Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, ich ermutige euch nun, Glaubensgeschwister, und jetzt kommt's, durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt. Also er hat 11 Kapitel lang aufgezeigt, wie wunderbar es ist, dass Gott uns retten möchte, jeden Menschen. Jeder braucht es, jeder kann sonst gar nicht wirklich bestehen vor dem lebendigen Gott. Man kann keine Vergebung der Schuld haben, wenn man nicht zu Gott kommt. 11 Kapitel lang hat Paulus das entfaltet. Und jetzt sagt er als Folgerung, wegen dieser Erbarmungen Gottes. Also man könnte die 11 Kapitel vom Römerbrief, die ersten, zusammenfassen mit einem Wort und sagen, Erbarmen Gottes. Erbarmen, Barmherzigkeit. Und was sollen wir tun als Folge? Ja, wir sollen uns selber, unsere Körper, unser Leben Gott hingeben, zur Verfügung stellen. Das ist einfach eine logische Folge, wenn man vom Tod gerettet wurde. Gottes Erbarmen über mich, Gottes Rettung für mich, das soll einfach Konsequenzen haben. Gottes Erbarmen und seine Barmherzigkeit gingen aber unwahrscheinlich weit. Sie gingen so weit, dass der Schreiber vom Hebräerbrief betont, er, der Sohn, Jesus nämlich, musste in allem uns gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Also Gott selber wurde Mensch und er wurde uns gleich, total gleich. Weshalb? Damit er sich erbarmen kann. Damit er Barmherzigkeit üben kann. Sonst würden wir sagen, ja Gott, der hat ja gut reden, da oben im Himmel, wo alles herrlich ist. Der hat es ja, der weiß ja nicht, wie es uns geht. Doch, der weiß, wie es uns geht. Er war nämlich genau an der gleichen Stelle, wo wir alle mit unserem Leben sind. Gott wurde Mensch, damit er uns zutiefst versteht, damit er zutiefst mit uns mitfühlen kann. Ja, Gott hat auch Gefühle. Und er hat sich so sehr herabgelassen, dass er mit uns mitgefühlt hat. Unser Retter weiß, wie sich Hilflosigkeit und wie sich tiefstes Leid anfühlt. Er weiß, wie dringend wir Menschen Rettung nötig haben. Er weiß das, er kennt das aus eigener Erfahrung. Er hat das am eigenen Körper gespürt. Er sagt uns das nicht theoretisch, als irgend so ein ferner Gott vom Himmel. Er sagt uns das als ein Gott, der selber Mensch geworden ist. Also Gott wurde Mensch, damit er selber barmherzig sein kann über uns. Das ist der erste Begriff von Barmherzigkeit, diesen Retten, dieser Rettergedanke. Der zweite Begriff ist Mitgefühl. In Matthäus 9, Vers 36 lesen wir auch über Jesus, über diesen Gott, der Mensch wurde. Und als er die Menschenmengen sah, da jammerte es ihn. Oder er wurde innerlich bewegt oder es ergriff ihn tiefes Mitleid über sie, weil sie erschöpft und hilflos waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich weiß nicht, wann es dir das letzte Mal so gegangen ist, dass du ein solches Mitleid in deinem Bauch gespürt hast, dass dir fast schlecht geworden ist aus lauter, da muss man doch was tun, das kann doch so nicht sein, dieses Elend. So hat sich Jesus an diesem Punkt über das ganze Volk gefühlt. Er hat mitgefühlt. Wie kann man nur so elend sein? Schafe, die keinen Hirten haben, die einfach rennen, die machen, was sie wollen. Am Ende des Tages sind sie tot, kaputt, verloren, von Wölfen aufgefressen. Keiner sorgt sich um sie, verhungert, verdurstet. Wie kann man nur? Jesus, Gott, ist kein kaltblütiger Despot. Nein, er ist ein Heiland mit Herz. Und nicht umsonst erzählt Jesus Gleichnisse, Beispielgeschichten, wo er uns genau diesen Aspekt der Barmherzigkeit, dieses Mitgefühls Gottes nahebringt, uns vor Augen malt. Zum Beispiel erzählt er uns das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht, der von seinem König eine riesige Schuld erlassen bekommt. Weshalb? Nun, weil sich dieser König erbarmt hat über seinen Knecht. Aus Mitgefühl heraus macht dieser König einfach Schwamm drüber. Fertig, du bist frei, geh. Muss nichts mehr bezahlen. Dieser König lässt sich Unrecht tun. Müsste er ja nicht. Er könnte ja gerecht sein und sagen, du zahlst alles zurück. Es ist mein Geld, das du veruntreut hast. Und er hätte recht damit. Ja, Barmherzigkeit hat sehr viel mit Gnade und auch mit Vergebung zu tun. Umso schwieriger ist es dann, dass dieser Knecht, dem eine solche Schuld erlassen wurde, hingeht zu seinem Mitknecht und sagt, so, und du zahlst aber alles. Mein König war gnädig mit mir, aber ich bin ungnädig mit dir. Ich bin gerecht und du zahlst. Manchmal komme ich persönlich mir auch so vor, als Christ in dieser Welt. Mein König hat mir eine solche Schuld erlassen und was tue ich mit euch? Ich lasse euch ordentlich auftanzen. Jeder bezahlt seine Schuld. So gehen wir oft als Menschen miteinander um, oder? Unbarmherzig. Unbarmherzig ist vielleicht der zweite Name unserer Welt, unserer Bevölkerung. Unbarmherzig, das kennen wir. Das sind wir gewohnt. Das ist bei uns völlig normal. Wenn ich meine Kinder sehe, wie sie miteinander umgehen, ja, in den allermeisten Fällen unbarmherzig. Ab und zu mal gönnen sie dem anderen auch was. Ab und zu. Aber meistens sind sie unbarmherzig. Und dann erzählt Jesus ein zweites Gleichnis. Nämlich das Gleichnis von einem Samariter. Was für einem Samariter? Einem barmherzigen Samariter. Wir kennen alle diese Beispielgeschichte, als dieser verachtete Fremdling sich über den Ausgeraubten und Verletzten am Wegesrand erbarmt. Er lässt sich aus dem Konzept bringen, er macht sich die Hände und die Kleider schmutzig, er stellt sein Auto zur Verfügung und er lässt von seinem Konto großzügige Abbuchungen für diesen Fremden aus lauter Mitgefühl mit seinem Nächsten. Und als ob das noch nicht eindrücklich genug wäre, dass Jesus diese beiden Gleichnisse erzählt, es gibt noch ein drittes Gleichnis, das noch inniger und persönlicher wird, wenn es um Gottes Barmherzigkeit geht. Und zwar das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Da sehen wir die Barmherzigkeit des Vaters seinem Schurken- und Halunkensohn gegenüber, der alles verprasst hat, der seinen Vater bitter enttäuscht hat, der, wenn er es verdient hätte, dass der Vater sagt, du bist nicht mehr mein Sohn, ich kenne dich nicht. Guck, wo du bleibst. Aber es hält den Vater nicht mehr zurück. Er sieht den Sohn von Ferne, er sieht ihn von Weitem und er rennt los. Und er hat nichts anderes zu tun, als diesen verlorenen Sohn in seine Arme zu schließen, ohne große Erklärung. Ein Sohn, der zurückkehrt. Ein Sohn, den es reut, dass er so mit seinem Vater umgesprungen ist. Und mein Vorschlag wäre, dass wir dieses Gleichnis umbenennen. Dieses Gleichnis hat aus meiner Sicht, glaube ich, und ich glaube auch aus der Sicht von der Bibel, eher den Namen verdient, nicht der verlorene Sohn, sondern der barmherzige Vater. Denn das ist der Hauptgedanke in diesem Gleichnis, oder? Der Hauptgedanke ist, da ist ein barmherziger Vater, der sich erbarmt über die verlorenen Söhne und Töchter in dieser Welt. Es geht in diesem Gleichnis um den barmherzigen Vater. Wäre das nicht eine passendere Überschrift? Denn das ist es, was wir doch sehen. Natürlich sehen wir, wie der Sohn vor die Schweine geht. Aber da wäre er geblieben, gäbe es nicht den barmherzigen Vater. Das erste war retten. Das zweite ist Mitgefühl. Und das dritte, was auch unter diesem Begriff Barmherzigkeit fällt und womit das oft übersetzt wird im Deutschen, ist das Wort Nächstenliebe. Bei unserem Evangelisten Lukas, da lesen wir direkt im Anschluss an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass Jesus dem jungen Mann, der ja zu ihm kam, der war gelehrt, das war ein kluger Kopf, dass dieser junge Mann eine Frage hatte, nämlich, wer ist mein Nächster? Wem soll ich Gutes tun? Und dann sagt Jesus, der, der die Barmherzigkeit tat, der war der Nächste. Die vorbeigegangen sind, das waren irgendwie nicht die Nächsten. Also wenn du ein Nächster sein möchtest, dann bist du jemand, der Barmherzigkeit tut. Und Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Tu das. Und das ist ja gleichzeitig die Frage an mich persönlich, die Jesus mir stellt. Paul, tust du das? Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn darum ging es ja in diesem Gleichnis. Liebst du den David wie dich selbst? Liebst du die Agneta wie dich selbst? Liebst du den Rudi wie dich selbst? Und ich muss ganz ehrlich bekennen, ich glaube, das tue ich nicht. Ich habe mir heute Morgen einiges Gutes getan. Ich habe geduscht, ich habe mich am Schnee draußen gefreut, beim Schippen und so weiter. Das habe ich euch nicht gegönnt. Das habe ich getan für mich. Merkt ihr, wie diese Frage plötzlich auf einmal praktisch wird? Wo liebe ich euch wie meinen Nächsten, wie mich selbst? Wo tue ich das? Und da merken wir, das ist aber heftig. Und dann sollen wir das dieses ganze Jahr über tun, barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Jesus sagt zu diesem jungen Mann, geh hin und handle ebenso, tu das. Es ist ein wesentliches Merkmal eines Christen, dass er barmherzig ist, wie Gott barmherzig ist. Es ist das Merkmal, das sich durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurchzieht, und das ein wahres Leuchtfeuer auf unserem Kontinent war, in unserem christlichen Abendland, unserer westlichen Kultur, dass Christen sich gekümmert haben um ihren Nächsten. Dass Christen nicht für sich selber gelebt haben, sondern für andere, für Gott. Barmherzigkeit, christliche Vollkommenheit. Es ist das, was viele Menschen über Christen sagen, über echte Christen sagen, wow, die leben so, wie Gott es will. An was erkennen sie es? Ja, an der Barmherzigkeit, an der Nächstenliebe, dass Menschen sich kümmern. Noch ein vierter und letzter Punkt, eine tolle Entdeckung im Alten Testament, nämlich Gott selber heißt Barmherzigkeit. In 2. Mose 33, Vers 18 und Vers 19, da spricht Mose mit Gott. Und er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist eine Bitte, die Mose an Gott hat. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, ich will dich sehen, Gott. Wo bist du, wie bist du? Zeig dich mir. Und dann sagt Gott, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und das hat er getan. Und er sagt noch was ein zweites. Er sagt dem Mose nämlich, und ich will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Ich will ausrufen den Namen Jahwes. Ich werde meinen Namen vor dir herausposaunen. Und dann weißt du, wie ich heiße und wer ich bin. Und wisst ihr, was Gott hinausposaunt und hinausruft? Der Mose hier und uns allen. Und zwar der Name Gottes, hier in 2. Mose 33, Gott ruft hinaus, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist das, wie Gott sich vorstellt. Gott sagt, hallo, ich heiße, ich bin gnädig, wem ich gnädig bin, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist mein Name, das ist mein Wesen. Ich bin der Barmherzige. Einer der Namen Gottes im Alten Testament ist also Barmherzigkeit. Und da soll noch mal einer sagen, dass Gott im Alten Testament der strafende Gott ist und ein zorniger Gott. Und im Neuen Testament ist er der liebevolle Gott und der gnädige Gott. So jemand hat die Bibel noch nicht wirklich gelesen. Nein, wir finden den lebendigen Gott in der Bibel zu allen Zeiten als einen gerechten, eifersüchtigen und heiligen Gott, aber auch immer gepaart mit Liebe, mit Gnade, mit Vergebung und Barmherzigkeit. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, als auch heute, als auch in alle Zukunft. Gott ist, wer er ist und er bleibt, wer er ist. Und er ändert sich nicht, das sagt die Bibel, das verspricht er selber. Dass er sich nicht untreu ist. Auch uns gegenüber ist er nicht untreu. Und Gott kann all diese Eigenschaften miteinander sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich diesem gerechten Richter eines Tages gegenübertreten darf. Denn dieser gerechte Richter, der für Gerechtigkeit sorgen wird, ist auch gleichzeitig mein liebevoller Vater im Himmel. Versteht ihr? Da hocke ich nicht nur auf der Anklagebank und da wird geurteilt. Da renne ich in seine Arme und sage, Papa, kann jeder zu ihm Papa sagen, der durch die Rettung in seinem Sohn Jesus Christus zu seinem Kind geworden ist. Jeder darf das sagen. Jeder kann Barmherzigkeit erfahren. Wisst ihr, diese Jahreslosung hier, die habe ich erlebt. Und viele von uns haben das auch, dass Gott sich über uns erbarmt hat, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. Dass er uns barmherzig entgegengekommen ist. Nicht in seinem Zorn, nicht als Richter, sondern als Retter, als der, der uns in die Arme schließen will. Ich habe bei Gott erlebt, wonach Menschen sich zutiefst sehnen, nämlich nach Annahme, nach Vergebung, nach Hilfe, nach Rettung, nach Mitgefühl, nach bedingungsloser Liebe. Und du? Erinnerst du dich noch an das Lied der Band, das sie gesungen haben, das zweite Lied hier vorne, das Lied Höher? Da haben sie doch genau diese frohe Botschaft über unseren Gott so herrlich hinausgesungen. Sie haben gesungen, du sagst, wo die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit. Du zeigst der Dunkelheit die Grenzen und spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat. Du hilfst dem Schwachen aufzustehen. Du wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel und deine Liebe tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt. Es bleibt für alle Zeit. Darum halte ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. An dieser Stelle möchte ich gerne ein Lied einspielen lassen, von YouTube, ein Lied, das ihr alle kennt, ein Lied, das genau diesen Gedanken der Barmherzigkeit aufgreift, nämlich das Lied Vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn. Weshalb? Und das kommt im Refrain immer wieder, barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Ich bin ja so froh, dass auch viel gelikte Videos im Internet Schreibfehler enthalten. So, da sind auch nur Leute am Werk, nur Menschen. Ich möchte diese Predigt beschließen mit ein paar interessanten Bibelversen, die diese Barmherzigkeit Gottes für uns nochmal zusammenbündeln. Und zwar der erste Psalm 4, Vers 7a. Da heißt es, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Und ist das nicht auch die Frage, die wir am Anfang dieses Jahres haben, mit dieser ganzen Corona-Gedöns um uns herum? Wer wird uns dieses neue Jahr Gutes sehen lassen? Die Politiker? Oder unsere Nachbarn, unsere Familien? Oder wird es überhaupt noch mal gut? Oder was kommt alles noch? Wissen wir nicht. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Und das schrien schon Leute damals. Schon vor 4000 Jahren, als dieser Psalm, dieses Lied aufgeschrieben wurde. Schon damals war diese Frage aktuell. Was an Gutem kann ich im Jahr 2021 erwarten? Wer hilft? Und wem kann ich vertrauen? Und Psalm 4, Vers 7b, also die zweite Hälfte von diesem Vers, da heißt es dann, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Das finde ich eine wunderbare Antwort auf diesen Hilfeschrei. Gott, schau mich an, nimm mich wahr. Hier bin ich. Lass dein Licht über mir leuchten. Ich brauche Erkenntnis, ich brauche Wahrheit. Ich brauche Wärme. Ich brauche Annahme. Ich will gesehen werden von dir. Jemand, der sich über mich erbarmt, der mich Gutes sehen lässt. In dem Licht seines Antlitzes, unter seiner Aufmerksamkeit darf ich leben. Es ist genau das, was wir auch heute, auch hier in Rastatt, so dringend brauchen. Das Licht von Gottes Angesicht über unserem Leben, in dieser kaputten Welt, in der wir unterwegs sind. Und Licht gibt uns Sicherheit. Da haben wir Mut für den nächsten Schritt. Gott wird mich Gutes sehen lassen, auch wenn manches dunkler scheint und auch wenn manche Schwierigkeiten auf mich zukommen. Gott wird mich Gutes sehen lassen. Wenn ich zurückblicke auf alles, was ich schon erlebt habe, wie sehr hat sich Gott doch über mich erbarmt, wie ein Vater. Wenn ich nach vorne schaue, dann darf ich mich fallen lassen in seine Hände und ihm vertrauen, dass er mein Erbarmer ist. Nicht nur ein Erbarmer, sondern mein Erbarmer. Und dann erlebe ich, wie Gottes Licht über meinem Leben aufgeht, nämlich der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und wenn das geschieht, wenn Gott sein Licht über deinem Leben aufgehen lässt, dann kannst du den Segen Gottes auch an andere weitergeben, nämlich genau die Aufforderung, die wir lesen, sei auch du barmherzig. Es ist nicht nur eine Sache, die Gott tut für uns. Es ist auch eine Sache, die, wenn Gott sie getan hat für uns, wir all unseren Nächsten ebenso tun sollen. Und deshalb Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also lasst uns immer wieder zu Gottes Thron laufen, denn da gibt es Barmherzigkeit. Und wem das noch nicht reicht, Klagelieder 3, Vers 22, die Güte des Herrn hat kein Ende. Wisst ihr, wie es weitergeht? Sie ist jeden Morgen neu, ja, so, ich höre ich was anders. Sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit hört niemals auf. Und das in Klagelieder, in dem Buch der Klagelieder, da steht, Gottes Barmherzigkeit hört nicht auf. Amen.